Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit der neuen Schnellfahrstrecke der Bahn zwischen Berlin und München gibt es weiterhin Probleme. Die Bahn räumte ein, dass das elektronische Zugsicherungssystem ETCS noch nicht einwandfrei funktioniert. Diese europaweit einheitliche Technik ist in vielen anderen Ländern schon in Betrieb. In den deutschen ICE-Zügen auf der neuen Strecke traten aber mehrere Störungen auf.
Mit großem Pomp samt Kanzlerin wurde sie eingeweiht, die neue Schnellbahnstrecke zwischen München und Berlin. Eine neue Bahnära sollte beginnen. Stattdessen ist nur von Pannen die Rede. Schon am Freitag kam ein Sonderzug zu spät, am Sonntag mussten Fahrgäste in Erfurt aussteigen. Auch heute lief es nicht reibungslos, so hatte man sich das nicht vorgestellt. Seitdem intensive Fehlersuche. Es liegt, so heißt es, auch am neuen European Train Control System, kurz ETCS. Wenn es läuft, wie es laufen soll, geht alles automatisch, ohne herkömmliche Signale. Beim ETCS-System sendet ein mit einem Rechner ausgestatteter ICE Positionsdaten zu einer Streckenzentrale. Diese sendet Streckendaten zurück, ein ständiger Kontakt der Systeme. Ist die Kommunikation gestört, kann der Zug nicht mehr fahren. Das Problem nun? Fehlermeldungen, ohne dass die Ursache klar ist.
Was auf jeden Fall ein großer Fehler war, ist, dass man diese Strecke jetzt nur mit diesem neuen Signalsystem, also diesem ETCS Level 2 ohne Signale ausgestattet hat und keine Rückfallebene hat. Das heißt, in dem Moment, wo also diese Funkverbindung zwischen Zug und Strecke nicht so, wie es gedacht ist, die ganze Zeit funktioniert, kann man jetzt im Moment gar nichts machen.
Kritiker verweisen darauf, dass dieses System in anderen europäischen Ländern schon seit Jahren reibungslos funktioniere. Die Deutsche Bahn versucht zu beruhigen. Bei der Beseitigung der ETCS-Störungen gäbe es Fortschritte, verkündet sie am Nachmittag.
Frankreichs Präsident Macron hat die Weltgemeinschaft zu einem entschlosseneren Vorgehen gegen den Klimawandel aufgerufen. Auf einer Konferenz in Paris warnte er vor einem Scheitern des vor 2 Jahren vereinbarten Klimaabkommens. Die Staaten hatten sich damals auf eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad geeinigt. Inzwischen hat US-Präsident Trump den Ausstieg aus dem Abkommen angekündigt.
Große Kulisse, alle in einem Boot, das ist die Botschaft. 50 Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt nähern sich dem futuristischen Tagungsort. Vor 2 Jahren hatte die Weltgemeinschaft in Paris ehrgeizige Klimaziele beschlossen. Der französische Präsident warnt heute eindringlich, dieser Kampf drohe verloren zu gehen. Die Herausforderung unserer Generation bedeutet, schneller handeln, um den Kampf gegen die Zeit zu gewinnen, mit konkreten Aktionen. Ein Ergebnis des Gipfels, mehr als 200 Finanzinvestoren und Unternehmen wollen künftig mehr für Klimaschutz und erneuerbare Energien ausgeben. Und immer neue Länder fordern den kompletten Kohleausstieg. Deutschland allerdings bremst mit Blick auf Arbeitsplätze.
Einfach aussteigen, ohne zu wissen, worin man einsteigt, das geht eben auch nicht. Also die Regionen haben einen Anspruch darauf und die Menschen, die in den Bereichen arbeiten, haben einen Anspruch darauf, dass wir ihnen Alternativen aufzeigen.
Der US-Präsident war zu diesem Gipfel nicht eingeladen. Dafür prominente Amerikaner wie Bill Gates oder Arnold Schwarzenegger, die hier klarmachten, es geht auch ohne Trump weiter. Der französische Präsident wollte mit diesem Gipfel ein starkes Zeichen setzen. Er ist nicht bereit, den Klimaschutz durch den amerikanischen Präsidenten Trump und dessen Abkehr von den Pariser Beschlüssen torpedieren zu lassen. Auch wenn auf diesem Gipfel keine neuen weitreichenden Beschlüsse gefasst wurden, Macron sorgt dafür, dass der Klimaschutz oben auf der Tagesordnung bleibt.
Einen Tag vor ihrem Spitzentreffen zur Regierungsbildung diskutieren Union und SPD über Formen einer möglichen Zusammenarbeit. Unter anderem geht es um eine Option, die SPD-Politiker neu ins Gespräch gebracht haben. Eine sogenannte Kooperationskoalition, kurz KOKO. Dabei würden Streitthemen offen gelassen und nicht schon, wie sonst üblich, in einem Vertrag vor der Regierungsbildung geregelt.
Fast 3 Wochen ist es her, dass Union und SPD gemeinsam am Kabinettstisch saßen. Die geschäftsführende Kanzlerin hat großes Interesse daran, bald wieder ein ordentliches Kabinett zu leiten. Das erste Gespräch auf dem Weg dahin soll morgen stattfinden, im sehr viel kleineren Kreis. Ideen gibt es reichlich, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte, vorgetragen von denjenigen, die morgen nicht mit am Tisch sitzen. Eine Kooperationskoalition zum Beispiel.
Man muss, denke ich, im Respekt voreinander dann auch die Mehrheiten im Parlament suchen. Wie gesagt, bestimmte Projekte sind vereinbart. Es gibt auch Sicherungen, dass man beispielsweise den Haushalt gemeinsam verabschiedet. Aber dann wollen wir doch mal sehen, wo die Gemeinsamkeiten sind. Ich kann mir vorstellen, dass die Mehrheiten ganz unterschiedlich ausfallen können.
Statt GroKo also KoKo, Kooperationskoalition. KoKolores heißt es in der CDU. Von Halbabsprachen halte sie gar nichts, sagt Parteivize Klöckner. Auch der CSU-Chef ist dagegen.
Nur auf den Vorschlag, der in der Öffentlichkeit ist, sage ich, erinnert mich an eine Krabbelgruppe.
Wo sich Union und SPD morgen treffen, ist noch geheim. Erstmal soll es nur um den Fahrplan der möglichen Sondierungsrunden gehen. Der Vorschlag einer Kooperation kommt aus der SPD-Linken und dürfte in der Union keine Mehrheit finden. In einer Frage sind sich CDU, CSU und SPD aber jetzt schon einig. Die Gespräche sollen vertraulicher geführt werden als die Jamaika-Sondierungen. Der Plan, gegenseitige öffentliche Anschuldigungen sollen unterbleiben.
Der Bundestag hat 5 Auslandsmissionen der Bundeswehr verlängert, aber nicht wie üblich um 1 Jahr, sondern nur für 3 Monate. Damit soll die Zeit überbrückt werden, bis eine neue Regierung im Amt ist. Für alle Missionen stimmten Union, SPD und FDP. Gegenstimmen und Enthaltungen kamen von Linken, Grünen und AfD.
Alle Jahre wieder trifft die Kanzlerin im Advent Familien von Soldaten in Auslandseinsätzen. Ihre Verteidigungsministerin entschuldigt Merkel diesmal. Schließlich verlängert der Bundestag zeitgleich die größten und gefährlichsten Bundeswehreinsätze. In Mali, im Mittelmeer, über Syrien, im Irak und in Afghanistan. Von der Leyen ist erleichtert, dass alle 5 Mandate eine große Mehrheit bekommen. Dies bedeutet,
dass unsere Soldatinnen und Soldaten Rechtssicherheit haben in ihren gefährlichen Missionen. Zweitens, dass unsere Partner und Verbündete aber auch wissen, Deutschland ist verlässlich und steht zu seiner Verantwortung.
Allerdings wurden die Mandate anders als üblich nur um 3 Monate verlängert. So soll die Zeit bis zur Regierungsbildung überbrückt werden. Für die Linkspartei ein Grund mehr, 5-mal Nein zu sagen.
Ich will mal die Frage stellen, was wir denn in 3 Monaten tun, wenn wir immer noch keine neue Regierung haben, ob wir dann wieder um 3 Monate verlängern, bis wir eine neue Regierung bekommen. Ich halte das für ein absurdes Verfahren, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich will auch hinzufügen, es ist auch unangemessen gegenüber den Soldatinnen und Soldaten.
Die AfD unterstützt einzig die Mission im Mittelmeer gegen Waffen und Menschenschmuggel. Sie will aber, dass die Bundeswehr dort noch weitere Aufgaben übernimmt.
Konkret fordere ich Sie auf, entweder die Bundeswehr oder die libysche Küstenwache in die Lage zu versetzen, Migranten nach Afrika zurückzubringen.
Fraktionsübergreifend gab es heute Bedenken und die häufige Forderung, eine neue Bundesregierung müsse die Sicherheitslage weltweit neu analysieren und die Mandate anpassen. Doch die große Mehrheit stimmt trotzdem zu, auch um zu zeigen, dass Deutschland international handlungsfähig bleibt.
Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den Bundeswehrsoldaten Franco A. erhoben. Ihm wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Er habe Anschläge auf Politiker geplant, aus einer völkisch-nationalistischen Gesinnung heraus. Der Fall hatte im Frühjahr für Aufsehen gesorgt. Denn der Offizier hatte sich bei den Behörden auch erfolgreich als Syrer ausgegeben, wohl um den Terrorverdacht auf Flüchtlinge zu lenken. Erst kürzlich war er aus der Untersuchungshaft freigekommen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu Streiks beim irischen Billigflieger Ryanair aufgerufen. Sie will damit Tarifverhandlungen durchsetzen. Die Gewerkschaft wirft der Fluglinie unsoziale Arbeitsbedingungen vor. Mit den Arbeitsniederlegungen sei ab sofort zu rechnen. Über die Weihnachtsfeiertage werde allerdings nicht gestreikt. Ryanair lehnt grundsätzlich Verhandlungen mit Cockpit ab. Auch in anderen europäischen Ländern kündigten Gewerkschaften Streiks bei Ryanair an.
Nach einer Explosion in einer wichtigen Verteilstation in Österreich ist der Gastransport Richtung Südosteuropa und Italien gestört. Die Regierung in Rom rief den Notstand in der Energieversorgung aus. Zeitweise stieg der Gaspreis dort um 215%. Bei dem Unglück starb ein Mensch, 21 wurden verletzt. Als Ursache vermuten die Behörden einen technischen Defekt.
Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist in der EU für weitere 5 Jahre zugelassen. Das entschied die EU-Kommission und folgte einer Empfehlung auch des deutschen Landwirtschaftsministeriums. Umweltministerin Hendricks kündigte an, auf nationaler Ebene den Einsatz so weit wie möglich beschränken zu wollen. Glyphosat ist wegen möglicher Krebsgefahren und seiner schädlichen Wirkung auf Pflanzen und Tiere umstritten. Russland wird die Olympischen Winterspiele in Südkorea nicht boykottieren. Das hat das Nationale Olympische Komitee entschieden. Es akzeptiert den Beschluss des IOC, dass nur dopingfreie Athleten aus Russland antreten dürfen. Und zwar nicht unter der russischen Flagge, sondern unter der olympischen. Vor allem nationalistische Politiker hatten deshalb einen Boykott der Spiele gefordert.
Immer wieder zeigten Sportler und Funktionäre heute große Einigkeit, auch später bei der entscheidenden Abstimmung. Wen das IOC für Pyeongchang zulässt, der soll auch fahren dürfen, wenn er will, so die einstimmige Entscheidung der Vollversammlung des russischen Olympischen Komitees. Zwar empfinden fast alle hier das Verbot von russischer Flagge und Hymne als ungerechte Demütigung, aber der Boykott bringt nichts, bedeutet nur neue Sanktionen und Probleme bei späteren Olympischen Spielen. Einlenken also, um den Sportlern ihren Olympiatraum zu ermöglichen. Doch von Einsicht oder Reue keine Spur. Wir sind Sieger, verstehen Sie, das haben wir 2014 bewiesen. Die Gewinner von Sochi werden für mich immer Helden und Olympia-Champions sein, wer auch immer unseren Sieg in den Schmutz zieht. Trotzige Töne an dem Tag, an dem das IOC Ermittlungen gegen 10 weitere Sochi-Teilnehmer aufnimmt und 6 Eishockeyspielerinnen lebenslang für Olympia sperrt. Die Teilnahme an den Winterspielen sei eine Chance, Russlands Status und guten Namen wiederherzustellen, so der Leiter der Anti-Doping-Kommission. Gleichzeitig bestreiten aber Sportler und Funktionäre jedes systematische, staatlich gestützte Doping, trotz zahlreicher Belege. Eine schwierige Ausgangslage für den Weg zurück zur Wiederzulassung Russlands als Olympianation.
US-Präsident Trump will wieder Astronauten auf den Mond schicken. Symbolträchtig, genau 45 Jahre nach der letzten bemannten Mondlandung, unterschrieb er eine entsprechende Direktive für die Raumfahrtbehörde NASA. Ziel sind weitere Missionen ins All bis hin zur Landung auf dem Mars. Internationale Partner wie die Europäische Raumfahrtbehörde ESA sind eingeladen, sich zu beteiligen.
1961 kündigt Präsident John F. Kennedy an, einen Astronauten zum Mond zu schicken. In dieser Tradition wies Donald Trump im Kreise von ehemaligen Astronauten die NASA an, nach vielen Jahrzehnten bald eine neue Mission zum Erdtrabanten zu senden. Diesmal werden wir nicht nur eine Flagge in den Boden stecken und unseren Fußabdruck hinterlassen, wir werden einen Grundstein legen, um eventuell zum Mars und vielleicht zu fernen Welten zu fliegen. Die NASA soll gegen die Pläne gewesen sein. Hier hatte man vor, mit der neuen SLS-Rakete erst 2021 zum Mond zu fliegen, als Sprungbrett für eine Mars-Mission. Aber Trump möchte dieses Prestigeprojekt noch in seiner Regierungszeit realisieren. Bei der ESA in Darmstadt stoßen die Pläne Trumps auf Begeisterung. Deutsche Astronauten machen sich Hoffnung und deutsche Technik steckt in der geplanten US-Raumkapsel Orion. Aber ergibt eine Mondmission heute noch Sinn?
Wissenschaftlich ist es gewissermaßen ein Geschichtsbuch für die Entwicklung unseres eigenen Planeten, des Sonnensystems. Zweitens vermutet man dort oben Ressourcen.
Wie zum Beispiel seltene Metalle, die in technischen Geräten benötigt werden. Auch das vielleicht ein Grund, warum Amerikaner, Russen, Chinesen und Europäer den Mond heute wieder interessant finden und Milliarden investieren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 13. Dezember.
Von Westen her erreicht uns morgen ein neuer Tiefausläufer. Der Süden und Osten profitieren noch von einem Zwischenhoch. Heute Nacht ziehen letzte Schnee- und Schneeregenschauer ab. Es ist oft trocken, zum Teil auch klar. Morgen im Süden und Osten teilweise freundlich. Von Westen her breiten sich aber dichte Wolken aus. In den Niederungen fällt Regen oder Schneeregen, im Bergland oft Schnee. Auf den Bergen und an den Küsten Sturmböen. Heute Nacht Tiefstwerte von 2 bis minus 4, an den Alpen minus 10 Grad. Morgen werden im Fichtelgebirge 0, am Rhein bis zu 7 Grad erreicht. In den nächsten Tagen geht es wechselhaft weiter, am Donnerstag auch noch sehr windig. Dabei viele Wolken, ab und zu Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee, dazwischen aber auch Sonne.
Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Komplette Kontrolle, wie Amazon nicht nur Pakete, sondern Mitarbeiter überwacht. Und die letzten Jedi, die Rückkehr des Star-Wars-Helden Luke Skywalker. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.